Kann man ihm auch gönnen, oder?
Ja, bitte. Das gönne ich generell jedem Menschen, auch dir übrigens.
Sag aber bitte keinen Namen jetzt, weil wir nehmen schon auf.
Ja, ja. Ich habe durchaus gesehen, dass du den Knopf gedrückt hast und er sich dann in Rot verfärbt hat.
Ja, das ist immer
gefährlich. Früher leuchtete hier auch nochmal so ein On-Air-Ding. Leuchtet auch nicht mehr. Wo der Claudia Rothcast und
Claudia Rothcast, genau, das hat mir zwischendurch, das ist so witzige Sachen. Claudia Roth ist in meinen Augen immer noch die lustigste Frau aus dem Parlament. Also lustig geht nur, wenn man auch was auf dem Kasten hat. Aber findest du nicht? Die ist so witzig.
Nee, ich finde sie sehr anstrengend.
Och nein. Vielleicht mache ich euch nochmal miteinander bekannt, dann kann man da ein bisschen was gerade biegen.
Tja, bitte. Auf ein Candlelight-Dinner mit Claudia Roth. Aber die ist doch gar nicht mehr im Bundestag. Doch, die ist doch,
klar.
Die sitzt ja jetzt ganz vorne.
Vize ist die.
Ja, ja, die sitzt ja ganz vorne.
In der ersten Reihe. Das sind die Leute, die du früher aber schon mal nicht gemacht hast, ne?
Ich habe auch in der ersten Reihe gesessen. Merkst du, ne?
Ehrlich?
Ja.
Merke ich eben nicht.
Ach so.
Das ist ja der springende Punkt in diesem schönen Format. 4 Euro Ohren. Auch diese Woche wieder. Hallo.
Hier ist Nordcast. Dein Podcast für Südniedersachsen mit Christian Vogelbein und Konstantin Mennecke.
Den einzigen Sturm, den er mag, ist Sturm der Liebe, Christian Vogelbein.
Und er war dabei, fast beim Sturm auf Berlin, Konstantin Mennecke.
Im 167. Nordcast, dem Podcast für die Region, für Südniedersachsen, für euch, für dich und auch für ihn.
Für mich auch?
Für dich und für alle da draußen. Freunde, wir haben ein eng gepacktes, gut geschnürtes Programm. Das ist der Nordcast XXL. Wir haben fast mit 1,5 Stunden vorgelegt. Ich weiß gar nicht, wie wir diese Woche alle Themen unterkriegen sollen. Die Maschinerie läuft wieder an. Im Fernsehen laufen wieder Jauch, Schöneberger und Gottschalk. Wir sind alles in einer Person, auch mit Brüsten, ohne blonde Haare.
Ich wollte gerade sagen, schöne Locken haben wir nicht. Wobei, wenn ich meine Haare lang wachsen lasse, kommt...
Wird's bei mir auch lockig.
Mütterlicherseits durch. Die ganze Familie hat Locken und noch mehr Locken.
Oh.
Ja, ja.
Kelly Family.
Sometime. Oh Gott.
Christian, wir sind ein bisschen unter Zeitdruck diese Woche, weil wir so viel hier reinquetschen müssen.
Ja, und thematisch. Wir haben heute
und
tatsächlich
so
schon mal,
viel passiert.
Wir können schon mal ankündigen, wir haben auch Gäste heute.
Stimmt.
Ne, ganz besonders.
Ja. Und das ist nicht Maxim Seehagen.
Nein. Liebe Grüße.
Sondern ein anderer Gast heute.
Ganz genau. Reden wir aber später drüber.
Gerne. Genau. Schalten wir nachher noch telefonisch zu.
Genau.
Ich habe immer so einen Drang, jetzt einfach wildfremde Menschen einfach mal anzurufen und hier reinzuholen.
Dann machen wir mal ein extra Format.
Das wird witzig, ne? Und dann machen wir irgendwie Deutschlands geheimstes Radioquiz.
Nicht? Ja. Ungefragt nachgefragt.
Ja, genau.
Auch ein schönes Format.
Da läuft diese Musik auch.
Möglicherweise.
Fällt mir ein.
Ich kann mich an Musiken immer nicht erinnern von sowas.
Christian und ich haben vorhin über ein Format gesprochen, das kann ich an dieser Stelle schon mal erwähnen, das ich gerne hätte, und zwar zu Feiertagen, wo man so ein bisschen sentimentaler wird und für sowas offen ist. Das sind immer so 10-Sekunden-Clips. Und verschiedene Ideen hatten wir schon. Unter anderem sind wir in Northeim in einer Grundschule und der kleine süße Leon, 7 Jahre, so das Alter, wo man Kinder noch süß findet, bevor sie so rebellisch werden, steht vorne und stellt sein Projekt vor, wie er Insekten retten kann mit dem Insektenhotel. Und wenn man davon viele aufstellt, dann kann man irgendwie die Biodiversität hochhalten. Und dann schwenkt die Kamera so in den Klassenraum und hinten drin sitzen so 2 Northeimer Ratspolitiker, die sagen, dagegen. Ja, sowas zum Beispiel. Oder Ingrid Müller, wie sie in Northeim China-Reisegruppe von der BBS erklärt, wie in Northeim Umweltschutz betrieben wird, und dann fährt die Landrätin hupen mit dem 7er BMW vorbei, mit ihrem Dienstwagen. So, es gibt so viele schöne Ideen.
Also Northeim-Memes sozusagen für die ältere Generation.
Richtig.
Ja. Die jüngere Generation.
Die ältere Generation weiß jetzt wieder nicht, was es ist. Aber ne, so nette, kleine... Ah, herrlich.
Ja. Diese Folge heute wird übrigens gesponsert von Kuchen. Kuchen von meinem Lieblingsplatz.
Ist tatsächlich.
Eingepackt von Bernd Hane von der Vinothek. Jetzt drehen sie völlig durch.
Jetzt, ich wollte gerade sagen, jetzt entsteht ein schwarzes Loch, weil Bernd Hane kann eigentlich gar nicht. Der muss nämlich Wein verkaufen.
Ach, du hast ja noch gar nicht aufgegessen. Dann kann ich ja die Geschichte mal kurz erzählen. Die kennen sich offenbar ganz gut, trinken abends gerne mal einen Schluck Wein zusammen. Also die Früchte nichts von meinem Lieblingsplatz und Bernd Hane und Axel Franke. Und da kam dann die Idee, Mensch, du am Sonntag, da krankheitsbedingt fehlt mir hier ein bisschen Personal, willst du nicht aushelfen? Ja, machen wir. Ja, dann ging der Abend weiter, ne, wieder eine Flasche leer. Am nächsten Morgen, Bernd Hane, Axel Franke stehen vor der Tür. Ja, dann mal los, ne. Gott sei Dank, vorher die Presse angerufen. Nordheim Jetzt war da, hat ein Foto gemacht. Den Artikel könnt ihr auf Nordheim Jetzt lesen. Wie es lief, lade ich dann nach. Der Kuchen ist sehr lecker, ne.
Ist wirklich sehr lecker.
Ja, so Erdbeertorte quasi, haben wir mitgenommen als, als Bestechungsgeld, dass wir drüber reden.
Genau.
Wobei, jetzt muss ich relativieren, ich habe bei der Gelegenheit das erste Mal Apple Pay auf meiner Uhr benutzt. Und das hat, legst die Uhr drauf, hast bezahlt. Also, wenn das so weitergeht, bin ich morgen pleite. Wenn das so einfach ist, jetzt Geld auszugeben.
Christian, ich war am Wochenende im Sausalitos in Göttingen.
Habe ich gesehen, ja.
Und hab die mit der, nachdem ich irgendwie wirklich zu viel Alkohol getrunken habe, dafür, dass ich irgendwie eine 600-Stunden-Woche hatte.
Du trinkst Alkohol? Nee, ich denke, du bist nie. Vegetarier.
Ich trinke fast nie Alkohol.
Jetzt bring ich was durcheinander.
Nee, du hast schon nicht ganz unrecht. Ich trinke fast nie Alkohol, das stimmt schon. Und dann habe ich mit der, das war ganz lustig, da war ich angeschwipst, wie sich das anhört. Und hab mit der Kellnerin dann mal drüber diskutiert, wie bescheuert das eigentlich aussieht, wenn die Leute mit ihrem Arm immer rumhantieren, um irgendwie auf das EC-Kartenlesegerät irgendwie was zu bezahlen. Und sie hat sich totgelacht. Ja. Also das scheint in der Gastro-Szene auch, so, gewisse Dinge scheint man da auch sehr amüsant zu finden.
Es ist halt auch die Frage, wo legt man es jetzt dran, wo steckt man es rein?
Ja.
Ne? Das ist ja irgendwie bei jedem Gerät auch anders.
Eben. Ja. Eben. Christian, kommen wir jetzt zu dem vielleicht brisantesten Thema in dieser Woche, wo...
Oh Mann, da ist gerade ein Stück Styropor von der Decke gefallen.
Ist das ein Zeichen?
Das Studio hier schon
zusammen. Das kann nicht so wahr sein. Nee, zurück.
Vielleicht sollten wir mal das THW rufen. Die machen das wieder.
Die können nur weg. Die machen nicht hin. Lieber Marc, bitte einmal ankleben, neue Studioverkleidung. Schreib dir das mal auf, komm mal gerne vorbei.
Steht so auf dem Mailer.
30 Euro die Stunde zahle ich. Ein ernstes Thema. Es hat diese Woche wieder gebrannt und wenn man über Brände spricht, dann fällt einem eigentlich nur das Stadtgebiet Einbeck ein, denn das ist mittlerweile auch im Fernsehen schon präsent. Wir erinnern uns zurück, im Juli hat eine Serie begonnen, von der man anfangs dachte, es ist einfach nur ein trauriges Ereignis, nämlich
nicht
der Brand
auf, nicht
der
auf Saline. Netflix. Nicht auf Netflix die Serie.
Nee, die Brand, ja, Brand,
die Brandserie.
Nee, eine Brandserie. Ihr wisst, die Brandserie in Einbeck beschäftigt uns und beschäftigt die Feuerwehren genauso wie das THW, Rettungsdienst, Polizei. Alle, im Prinzip alle Rettungskräfte, die es so gibt, sind damit eingebunden. Ich hatte ein interessantes Telefonat am Sonntagmorgen mit der Deutschen Presseagentur. Mhm. Ich bin ja Pressesprecher der Feuerwehren hier im Landkreis Nordheim, arbeite enger denn je mit der Polizei zusammen, also mit allen von der Polizei gefühlt, insbesondere mit der Pressestelle, aber auch hier mit Niklas Fuchs, Leiter Einsatz, und Michael Weiner, PI-Leiter. Die DPA hat, das ist eigentlich ein ernstes Thema, aber ich muss trotzdem ein bisschen schmunzeln, hat mich gefragt, ob man denn schon von einer Serie sprechen kann. Und ich habe dann einfach mal zurückgefragt, also das will ich jetzt eigentlich gar nicht konkret was zu sagen, weil das ja so eine Sache der Polizei ist, das zu ermitteln, ob das auch damit im Zusammenhang ist. Aber wie würden Sie denn von jetzt rund geschätzt 18 einzelnen Brandstellen, wovon würden Sie denn sprechen? Dann war auch Lachen am anderen Ende der Leitung und dann hatten wir zumindest diese Frage schon mal geklärt.
Ja.
Es ist kräftezehrend und es hat wieder gebrannt. Am Samstagabend war es wieder soweit, nachdem am Freitag, glaube ich, vor einer Woche alles wieder ein bisschen begonnen hatte.
Also, oder noch länger, ich verliere das Zeitgefühl.
Das Ding ist chronologisch ja ein bisschen kompliziert. Also
sehr kompliziert.
Man muss 8 oder 9 Wochen tatsächlich zurückdenken, als der Turm der historischen Saline in Salzderhelden gebrannt hat.
Genau, das war Anfang Juli.
Genau, das war das erste große Feuer. Da hat man sich gedacht, naja, ist jetzt halt ein großes Feuer. Wenige Tage später brannten Gartenlauben und wieder
in darauf. In der unmittelbaren Nachbarschaft dazu?
Genau, Nachbarschaft und
dann fing es an
in Wohnkunden. Einbeck?
So, genau. Dann wechselte es von Salzderhelden nach Einbeck.
Genau.
Dort brannten unter anderem auch so Klamottencontainer.
Das, ne, erst Gartenlauben und dann auch diese Altkleidercontainer.
Genau, da war
das
die.
Auch wieder in Salzderhelden.
Genau, da war dann die Polizei auch schon auf Hab 8 und ist schon mal rumgefahren, auch in Zivil. Und dabei wurde eine junge Frau entdeckt, wie sie gerade versuchte, so einen Kleidercontainer in Brand zu setzen.
In Helden auf Höhe der Apotheke war.
Genau,
das. Und
wurde direkt festgenommen in Untersuchungshaft. So, in dieser Untersuchungshaft war sie eine Zeit lang, wurde dann unter Auflagen, so heißt es von der Polizei, wieder freigelassen.
Ich glaube in der Psychiatrie, aber genau nochmal im
Prinzip. Genau, auf jeden Fall wurde sie freigelassen.
Ja.
Und hat sofort wieder ein Feuer
gelegt. Eine Woche später, eine Woche hat es gehalten. Und dann hat es wieder Feuer gegeben, ja. Ich war in, ich sag das hier an dieser Stelle immer, weil sich viele das natürlich auch immer fragen. In Strothagen wohnt mein bester Freund Steven mit seiner Freundin.
Aber der hört hier immer nicht zu, ne?
Mein bester Freund hört den Nordcast nicht. Das finde ich auch persönlich ein bisschen traurig. Ich bin da auch schwer enttäuscht. Das werde ich vielleicht, wenn ich tatsächlich in die Verlegenheit komme, mal als Trauzeuge bei ihm in der Kirche irgendwas, da werde ich noch ein paar Worte zu sagen.
Dann spielt wirklich die komplette Trauerfeier, wollte ich sagen. Die komplette Hochzeit lang spielt eine Nordcast-Folge. Ununterbrochen und sie lässt sich nicht abstellen.
Das wäre aber auch witzig, wenn die Orgel einfach zum Einmarsch hier und da
den Nordcast
spielt. Auf einer Orgel. Wenn jemand Orgel spielen kann, bitte ein Video an post@nordcast.de, das würden wir gerne mal hören. Genau, eine Woche hat es gehalten, dann hat es in Almberg wieder gebrannt. Ich kam aus Strothagen, so ist diese Verbindung zu Steven, bei dem bin ich am Wochenende oft, weil wir dann einfach irgendwie was kochen, miteinander Zeit verbringen, uns austauschen über all das, was momentan in der Region so passiert, wie man es halt mit besten Freunden macht. Und das
könnte man auch aufnehmen, ne? Das ist wie ein Podcast.
Was für ein Podcast, ja, du hast recht. Von Strothagen bin ich dann rübergefahren und habe gesehen, das brennt ordentlich an zwei verschiedenen Stellen, unabhängig voneinander, also 100 Meter ungefähr voneinander entfernt. Das war dann der Auftakt zu einer weiteren Brandserie, wo es dann auch in Einbeck gebrannt hat, dann auch tagsüber mal.
Man muss dazu sagen, nach diesem Feuer hatte die Polizei eine Vorahnung und hat sich die Freigelassene wieder geschnappt, sie festgenommen erneut und sie hat dann gestanden, dieses Feuer auch gelegt zu haben. Und anschließend wurde sie in eine psychiatrische Anstalt zwangseingewiesen.
Genau.
Dort, laut Polizei, befindet sie sich immer noch, aber die Feuer hörten nicht auf.
Richtig. Und das war dann der Moment, wo man sich dachte, oh nein, jetzt haben wir tatsächlich ein großes Problem. Die Feuer halten weiter an. Der letzte Brand, jetzt zumindest Aufzeichnungsdatum, Sonntagnachmittag kurz vor 3, hat es am Samstagabend gegen, was war das, 19 Uhr? Ich glaube 19:03 oder so.
19:10 stand, glaube ich, im Polizeibericht.
Ne, irgendwie so gegen 19 Uhr hat es dann im Rheinser Turmweg angefangen zu brennen. Das ist eine Straße, wo ich ganz ehrlich sagen muss, die kannte ich vorher in dem Sinne noch nicht. Das ist, da fahre ich halt nie lang. Wenn man von Einbeck rausfährt, hinten bei der Feuerwehr raus, geradeaus Richtung Odachsen, das ist eine Kreisstraße, 503 heißt sie, glaube ich. Bin ich noch nie vorher lang gefahren. Kennt man, führt eine Brücke über die B3. Daher kennt man das, aber naja. Dichte Rauchentwicklung, also man hat schon gesehen, okay, das ist keine Gartenlaube diesmal. Es ist einfach so massiv und der Rauch zog so in Richtung Innenstadt, dass klar war, es ist was Größeres. Und es ist tatsächlich ein, wie die Polizei schreibt, seit 15 Jahren leerstehendes Gebäude. Ein Fachwerkhaus, über 3 Etagen hoch und Dachboden wahrscheinlich auch noch mit dabei, wo man beim Eintreffen schon gesehen hat, okay, hier fehlen auch schon Teile jetzt vom Dach.
Ich habe auch die ersten Fotos gesehen und mir gedacht, naja, das sieht ein bisschen aus, als wäre das Dach vorher schon offen gewesen, aber offenbar war das Feuer doch
sehr. Da man auf der Straße unten die Dachziegeln hat liegen sehen, ist dann klar, okay, da ist irgendwas schiefgelaufen, also im Sinne von, das breitet sich hier rasend schnell aus und dann hat es irgendwann richtig durchgezündet und das Video sieht man ja im Internet und man sieht es auf den Fotos auch, da schlägt das Feuer aus den Fenstern raus und da war klar, großes Problem. Da dieser Brandort auch außerhalb der Ortschaft liegt, außerhalb von Einbeck und das bei der Saline übrigens genauso ist, das liegt außerhalb von Salzderhelden, dem eigentlichen Kernort, ist das mit der Wasserversorgung da so eine Sache. Schlicht und ergreifend, es ist sehr kompliziert.
Deswegen, ich finde das immer ganz spannend. Ich habe das ja gerade durch meinen Maschinistenlehrgang. Da lerne ich ja, wie so eine Pumpe funktioniert. Wie
Wasser. Ruft, glaube ich, gerade schon wieder die Presse an. Also mein Telefon steht. Ja. Ich möchte das jetzt aber nicht unbedingt zuschalten hier.
Nein. Wie Wasserförderung funktioniert und in dem Rahmen, leider wurde diese Fortbildung jetzt, oder die Ausbildung, muss man wirklich, es ist eine sehr intensive Ausbildung, muss ich gestehen. Ich habe auch ein bisschen Angst vor der Prüfung. Jetzt hatte ich einen Knacken auf dem Ohr. Egal. Wie man so wirklich über einen Kilometer und noch länger Wasser fördert. Mhm. Das geht über mehrere Pumpen mit Schlauchleitungen.
Genau,
das geht
aber auch Pumpen und sowas.
Genau, mit dem THW, die natürlich riesige Wassertanks haben, da zur Verfügung stellen, die Zusammenarbeit
richtig.
Dort.
Die sind eigentlich für den Zeitraum im Sommer, wenn Flächenbrände, größere Wald- und Flächenbrände drohen, momentan für diese Brandserie eigentlich intensivst genutzt.
Ja.
Da ist der große Vorteil, es gibt ja dieses neue THW-Gesetz, was dafür sorgt, dass THW-Einsätze nicht mehr wie früher abgerechnet werden, sondern kostenfrei sein können. Also nicht alle sind jetzt grundsätzlich kostenfrei, aber in diesem Fall, wenn die Feuerwehr sagt, wir brauchen hier das THW mit Wasser, kommen die einfach.
Ja.
Das macht die Arbeit erheblich einfacher.
Und zumal die dann auch mit ihrem Teleskoplader.
Christian, sag das nicht wieder. Es kann nur in die Hose gehen.
Ich glaube, das Wort Teleskoplader ist in dem Fall richtig.
Also man aber die kommen nicht mit dem Teleskoplader.
Nee, aber der war auch da, habe ich auf Fotos gesehen.
Teleskoplader?
Ja, nur klar, mit dem diesen Radlader da, um das Haus abzureißen. Auf dem Foto zu sehen.
Echt?
Ja.
Das habe ich noch nicht gesehen. Also als ich da war, war der Teleskoplader nicht da.
Sonst
hätte ich dir nämlich ein Foto geschickt.
Aber es war auch sehr dunkel.
Ja, okay. Schon.
Also der Einsatz dauerte ja bis in die Nacht oder sogar bis zum Morgen.
Noch. Also um 11 Uhr, mein letzter Stand ist um 11 Uhr am Sonntag, haben die letzten Einheiten dann die Einsatzstelle verlassen.
Alles ehrenamtlich.
Mhm.
Ne? Also da ist außer Polizei, Rettungsdienst, die machen das beruflich, alle anderen sind da
ein
wirklich
Teil. Also,
ehrenamtlich.
Also von der Polizei natürlich alle nur beruflich,
ja,
keine freiwillige Polizei.
Das wär's
noch. Aber vom Rettungsdienst waren ja auch ganz viele Ehrenamtliche
genau, da mit dabei. Genau, in Einbeck gibt es da auch ein Ehrenamtliches.
Das Deutsche Rote Kreuz.
Vom DRK, ganz genau. Eine unglaubliche Belastung von Menschen, die natürlich ihr Wochenende schon eigentlich geplant hatten, die eh schon unter der Woche wirklich abends vorm Melder sitzen und sagen, geht's jetzt los, geht's nicht los. Ich glaube, diese Belastung ist fast genauso groß wie die Einsatzbelastung
selber. Ungewisse, ne? Mhm. Das ist ja das Verrückte. Ich versuche ja am Wochenende schon immer zum Wochenende hin meine Freizeit tatsächlich nach Strothagen zu legen, weil ich ahne, dass wieder irgendwas passiert.
Oh wei.
Und wenn ich in Göttingen bin, dann komme ich da halt nicht weg. Ne? Und das Telefon klingelt bei mir ja trotzdem. Also du hast es ja eben gesehen, ich weiß gar nicht, wer es jetzt war. Die Presse ruft an und wenn ich da nichts sagen kann, ist das irgendwie immer unangenehm. Deswegen versuche ich natürlich, so oft es geht, irgendwie vor Ort zu sein. Aber bei den anderen ist das natürlich, die da bis in die Morgenstunden sind, nochmal ganz anders, nochmal eine ganz andere Belastung. Die haben Familie, habe ich nicht. Ne? Die haben vielleicht am Wochenende auch noch Arbeit, müssen schon wieder von der Arbeit weg. Das ist natürlich auch für das Arbeitsverhältnis eine gewisse Belastung. Jetzt kann ich sagen, gut, ich arbeite für den Bund. Da ist es nochmal erheblich einfacher, aber die Arbeit wird deswegen nicht weniger. Also ich habe es auf deine Anfrage hin ja so schön formuliert, die Batterien müssen dringend mal wieder aufgeladen werden.
Genau.
Und das merkt man langsam natürlich. Das ist gerade für Atemschutzgeräteträger auch, die da richtig körperliche Arbeit verrichten, schwitzen und so weiter und so fort, anstrengend. Aber es ist auch einfach gefährlich. Ein Feuer ist und bleibt gefährlich.
Genau. Und dann auch diese Dauerbelastung. Gibt es auch nachzulesen jetzt auf Nordheim jetzt. Ich habe selber überlegt, wie gehe ich diese Geschichte an. Ich wollte nicht einfach wieder über das Feuer berichten.
Ja.
Und es gab so ein schönes Foto, wo diese Atemschutzgeräteträger wirklich vor dem Brandobjekt erstmal sitzen, warten auf den Einsatzbefehl oder sich kurz ausruhen. Und da sieht man, denke ich, ganz gut, was für eine Belastung das auch ist für den Kopf und für die Seele, da im Moment Schlag auf Schlag diese Einsätze abzufahren.
Ja.
Ne? Und noch, und das muss man wirklich sagen, keine Person gefährdet zu Schaden gekommen. Noch.
Wir haben es im NDR-Bericht, der Norddeutsche Rundfunk war ja diese Woche auch in Einbeck.
Und in Nordheim. Ich fand das ganz putzig, weil ich gerade vorbeifuhr, als sie gedreht haben vor der Polizeiinspektion und das Polizeiauto dann dreimal um Krispel gefahren ist, damit das für die Aufnahme passte. Ich will jetzt nicht Lügenpresse schreien, aber ein bisschen muss man es ja konstruieren, damit es schön aussieht für die Aufnahme.
Ich finde, die schönsten Bilder sind dann immer so die, können Sie diesen Gang mal kurz runtergehen
für uns?
Ja, ja. Und dann laufen die erst durchs Bild, beachten die gar nicht vorbei und dann stehen sie plötzlich vor der Kamera. Ja. Fernsehen ist schon witzig.
Ja.
Aber da wurde ja auch gesagt, in den Gartenhütten in Einbeck, Frank Schwarz, der Ortsbrandmeister, hat da ja als Interviewpartner zur Verfügung gestanden, schlafen nachts auch manchmal Menschen in ihren Lauben.
Genau, so ein bisschen wie Zelten. Ne? Dann bleibt man auch mal in der Nacht. Ne? Oder so in dem Sinne. Also es kann dann doch gefährlich werden. Ist es bis jetzt zum Glück noch nicht.
Mhm. Ja. Wir hoffen alle gemeinsam, dass dieser Wahnsinn bald ein Ende hat. Der Polizei drücken wir die Daumen für einen schnellen Fahndungserfolg. Und das ist das, was uns alle so ohnmächtig macht. Mehr kann man gar nicht machen.
Nee, kannst du nicht. Also klar, du kannst irgendwie als Bürger wachsam sein.
Hinweise immer an die Polizei geben sofort.
Es gibt, das ist mir aufgefallen, in Einbeck auch eine gigantische Solidarität für die Einsatzkräfte. Es gibt inzwischen so ein Spendenkonto, will ich nicht sagen, aber es werden Spenden eingesammelt, wo dann auch noch nicht klar ist, wofür die sind. Aber ich finde das Zeichen sehr, sehr, sehr stark, zu sagen, wir sammeln jetzt erstmal und dann sollen die sich davon irgendwie was für die Vereinskasse gönnen? Spannend. Ne? Also das ist durchaus, also Einbeck hält da irgendwie doch zusammen.
Das ist auf jeden Fall
ein schönes Zeichen. Ne?
Ist es.
Ja.
Ganz genau.
Sehr aufregend. Mal durchatmen.
Muss man. Muss man. Kopf nicht hängen lassen, gemeinsam als Gemeinschaft stark sein, das ist, glaube ich, das, was in diesen Tagen hilft, genauso wie die Unterstützung aus der Bevölkerung, du hast es eben schon gesagt. Diese Woche war noch viel mehr los, unter anderem gab es eine Stadtratssitzung in Northeim. Der Stadtrat ist mal wieder zusammengekommen in Corona-Zeiten. Das war ganz spannend.
Weil und du warst da.
Ich war da, genau. Ich habe mir das mal angeguckt. Ganz spannend deshalb, weil die Sitzplätze, die belegt werden dürfen von den Zuschauern, die oben auf der Tribüne quasi sitzen, mit roten Strichen markiert sind. Das heißt, es sind immer zwei Plätze frei, ein Strich, zwei Plätze frei, ein Strich und man kann auch nur jede zweite Reihe besetzen. Das ist so ein bisschen Stadtrat unter Corona-Zeiten und ich finde, eine der spannendsten Geschichten, die ich da an dem Abend gehört habe, neben der Tatsache, dass der Planungsstopp für die Schuhballhalle jetzt aufgehoben wird und man weiter planen kann, was natürlich Geld kostet, vollkommen klar, man plant sich ja nicht von selbst, ist die Tatsache, dass in Northeim es das Problem damit gibt, dass Ordnungskräfte von Menschen angegangen werden.
Genau, das sind die Knöllchenschreiber, wie man mal...
Könnte man im Volksmund so sagen, ja.
Im Volksmund, ne, also jetzt auch nicht abwertend gemeint. Offenbar gibt es da immer wieder Konflikte und auch Androhungen von Gewalt in dem Maße, dass die Stadt jetzt auch entschieden hat, klipp und klar, da wird in jedem Fall Anzeige erstattet und diese Mitarbeiter der Stadt werden nicht mehr alleine auf die Straße gehen, was ich schon ein deutliches Zeichen finde, nur noch zu zweit, um sich im Notfall auch irgendwie zur Wehr setzen zu können, um eine Zeugenaussage treffen zu können und sich gegenseitig zu schützen. Das finde ich schon harten Tobak, dass klar, irgendwie jeder, der da aufgeschrieben wird, fühlt sich ertappt, ist dann erstmal wahrscheinlich eher sauer auf sich selber. Aber dann wirklich Gewalt anzudrohen, das geht gar nicht.
Geht es nicht und deswegen reagiert die Stadt. Das sagt nämlich Bürgermeister Simon Hartmann auch. In der Sitzung hat er das nochmal sehr deutlich gemacht. Gewalt gegenüber den Ordnungskräften wird nicht toleriert, aber auch gegen keinen Mitarbeiter der Stadtverwaltung, egal in welcher Position er arbeitet. Deswegen wird jetzt nachgebessert, will ich es nicht nennen, sondern einfach auf die Situation reagiert. Und die Ordnungshüter sind künftig nur noch zu zweit unterwegs.
Genau, so wie ich es gerade gesagt habe.
Ehrlich?
Ich hab's gerade.
Das ist mir unangenehm.
Ist mir auch gar nicht unangenehm. Aus deinem Mund klang's jetzt aber auch nochmal schön. Weil ich hab so und dann hast du es nochmal. Also, so schlimm ist es gar nicht.
Nein. Okay.
Wenn man da mal drüber nachdenkt, das ist natürlich auch ein Kostenaufwand, den wir am Ende wieder mit den Steuergeldern
zahlen. Vielleicht sollte ich mehr schlafen.
Ja. Schlaf ist gut. Mhm. Ja, ja. Soll ich dir ein Liedchen singen?
Nein.
Jetzt ist er eingeschlafen. Oh Gott. Meinen jetzt. Jetzt muss ich hier alleine.
Jetzt musst du mal die Knöpfe drücken.
Ja. Ich komme da gar nicht dran mit meinen kurzen, dicken Händen.
Ja.
Nee, also geht gar nicht. Ich gehe mal davon aus, dass jetzt in den nächsten Wochen in HNA und Hallo irgendwelche Geschichten erscheinen werden, wo die begleitet werden.
In der HNA bestimmt, ja.
Ja, ist ja Sommerzeit und so.
Christian, es gibt noch mehr, was in dieser Woche passiert ist. Und zwar gab es in dieser Woche und ganz konkret am Samstag, am Wochenende, große Demonstrationen aufgrund der Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. In Berlin sind wieder hunderttausende Menschen nicht, aber die offizielle, also Millionen wäre die eine Schätzung, der Veranstalter vielleicht wieder. 18.000 Menschen war, glaube ich, die letzte Schätzung der Polizei.
Genau, das war die Zahl, die ich auch gesehen habe.
Genau, zusammengekommen, um gegen die Corona-Maßnahmen und die, da gibt es so verschiedene Formulierungen, Bevormundung durch den Staat zu reagieren.
Ganz ehrlich, um Corona ging es da nicht bei diesen Demonstrationen. Seien wir mal ehrlich, es ging nicht um Corona.
Könnte man annehmen, ja.
Ja, da ging es, glaube ich, wirklich nur um Befindlichkeiten, um jahrelange aufgestaute Verschwörungsenergie, so ein Gefühl von Machtlosigkeit gegenüber Obrigkeiten, die da aufgeplatzt ist. Wenn man sich bei Twitter diese ganzen Handy-Videos anschaut von dieser Veranstaltung, kann man nur mit dem Kopf schütteln.
Amüsantester Tweet in diesem Zusammenhang war der von der Polizei Berlin, dass es diverse Festnahmen aufgrund der Demonstration gegeben hat und unter den Festgenommenen auch ein Autor von veganen Kochbüchern
sei. Ja, so hat es die Polizei geschrieben.
Ja.
Fand ich sehr witzig, genau. Wir haben gesprochen mit jemandem, der dort war, dem Göttinger Fotografen Fabian Berg, mit dem haben wir telefoniert. Der ist Fotojournalist, war dort im Auftrag unterwegs, hat Fotos gemacht für die Presseagenturen und hat mir vorab schon mal erzählt, abends bei einem Glas Cognac, wie durch er auch ist, weil die Dinge, die er da gesehen hat, die ihm auch nicht nur zum Kopfschütteln bringen. Aber das wird er uns gleich nochmal im Gespräch erzählen, das wir vor der Sendung aufgezeichnet haben.
Ganz genau.
Auf geht's.
Sehr gerne mache ich das. Alle bereit?
Alle bereit.
Halt die Frau fest.
Alle bereit.
Sehr schön. Liebe Nordcast-Hörer, wir haben es euch eben schon angekündigt. Wir sprechen jetzt mit jemandem, der bei diesen eben beschriebenen Demonstrationen in Berlin mit dabei war. Der ein Mann ist, der mitten im Geschehen für uns ist, damit wir sehen, was in der Welt passiert. Das ist Fabian Berg, 29 Jahre alt. Schönen guten Tag, schön, dass du bei uns bist.
Moin, moin, grüß euch.
Du machst beruflich etwas, was sowohl Christian als auch mir gar nicht so unbekannt ist, denn du berichtest für Medien im Auftrag. Du bist Fotojournalist. Was kann man sich unter deiner Arbeit vorstellen?
Ich bin unter anderem Fotojournalist. Das bedeutet, ich tue im Endeffekt, mache ich Pressefotos. Also ich bin als Fotograf unterwegs an verschiedenen Orten der Welt oder auch in Deutschland. Mich hat es immer so ein bisschen mehr in die Reportagerichtung gezogen, eigentlich Auslandsprojekte gemacht. Und versuche eben mit Fotos Geschichten zu erzählen und Leute eine Stimme zu geben irgendwo. Und das ist eigentlich ein ganz ganz schöner, befriedigender Job, der leider ein bisschen zu kurz kommt teilweise bei meinen ganzen anderen Jobs.
Das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit ganz besonders wichtig, Menschen eine Stimme geben. Denn es gibt ja, wie jetzt auch in Berlin, immer Menschengruppen, die sich nicht so richtig gehört fühlen. Wie machst du das? Du nimmst die Kamera in die Hand und reist los. Für wen arbeitest du dann?
Das ist ganz unterschiedlich. Also das sind teilweise freie Projekte, wo ich mir einfach sage, okay, das finde ich eine spannende Story, das würde ich gerne erzählen oder den Leuten würde ich eben gerne irgendwie eine Stimme geben und so tue dann einfach los mit meiner eigenen Kohle, versuche da schöne Fotos zu machen, das im Nachhinein irgendwie zu Geld zu machen. Das kann sein, dass ich für Tageszeitung, ich habe für eine holländische Tageszeitung häufiger was gemacht, auch hier im Raum Göttingen. Und es kann auch sein für Agenturen. Also ich bin unterschiedliche Auftraggeber, sagen wir mal. Die Dinge sind bestens der Vertrag. Das ist aber auch eine gewisse Unabhängigkeit, die ich mir gerne halten möchte.
Mhm. Das heißt, du ziehst los, erzählst Geschichten, machst damit Geld. Das ist, glaube ich, der zentrale Unterschied auch zu Nordheim jetzt. Da fehlt am Ende tatsächlich das Geld.
Jetzt. Naja. Hat aber auch, aber dafür gibt es auch manchmal schöne Fotos.
Das stimmt. Fabian, du warst jetzt am Wochenende in der Hauptstadt unterwegs. Da, wo ich ab und zu auch arbeite, rund um unser Reichstagsgebäude waren in Berlin Mitte an diesem Wochenende nach offiziellen Zahlen 18.000 Demonstranten unterwegs, die, so ist es zumindest die offizielle Sprechweise, gegen die Politik, Corona-Politik der Bundesregierung demonstriert haben. Wie bist du dazu gekommen, an diesem Wochenende in Berlin zu sein? Hast du den Auftrag bekommen? Wie hat das funktioniert?
Ja, das war wie so oft so ein bisschen kurios. Ich war vor 3 Jahren auf dem G20-Gipfel, hab den fotografiert, hab da inzwischen einen guten Freund von mir, den Lasso Pinter, kennengelernt, der für dpa Bild und für Reuters fotografiert und der hat mich am letzten Montag angerufen und hat gesagt, er hat da so einen ganz guten Riecher, er glaubt, er wird in Berlin nächste Woche da krachen ein bisschen, ob ich Lust hätte, mit ihm zusammen Berlin zu machen. Und ich so, ja klar, allein schon wegen dem Revival und dass wir uns da wieder sehen. Und ich bin auch immer, also ich brauche auch so ein bisschen Action hin und wieder und ich habe da auch Lust drauf, wenn so ein bisschen kracht.
Und, du bist der Paul Ronsheimer mit dem Stahlhelm der seriösen Journalistenszene quasi.
Ja. Aber mit einer richtigen Kamera und nicht nur mit dem Handy.
Das ist auch richtig, ja.
Ja, ja, Mann.
Okay, das heißt, ihr seid losgezogen nach Berlin. Wie bereitet man sich auf so etwas vor? Du hast gesagt, da wird es wahrscheinlich krachen. Das ist ja auch die Berichterstattung im Vorfeld gewesen. Man hat damit gerechnet, dass das eben nicht alles mit Abständen und so weiter abläuft. Wie bereitet man sich auf so einen Einsatz vor?
Also die Vorbereitung sind im Endeffekt 2 Punkte. Einmal muss ich mein Equipment zusammensuchen und das nochmal alles checken, dass das passt. Also auch so Sachen wie Schutzhelm, eine Gasmaske, was jetzt so nicht im normalen Fotorucksack ist, aber bei so, sagen wir, bei größeren Ausschreitungen durchaus hilfreich sein kann. Und dann Kameras nochmal checken, laden, die Bildunterschriften vorher eingeben. Das ist immer so ein Punkt im Fotojournalismus, den viele nicht sehen, dass man nicht nur die Fotos machen muss, sondern dass man auch zu jedem einzelnen Foto eine Bildunterschrift, eine Beschreibung verfassen muss, damit dann derjenige, der das Foto öffnet in der Agentur oder irgendein Editor in der Zeitung, auch weiß, was da eigentlich auf dem Bild passiert. Ja, und da kann man schon ein bisschen was vorbereiten, dass es dann am sagen wir Einsatztag ein bisschen schneller geht. Ja, Equipment gepackt, 2, 3 Unterhosen und das war's
dann. Und ja, das letzte Hemd noch eingepackt.
Eigentlich wollte ich Freitagabend schon fahren, wurde mir dann aber zu knapp und ich habe dann gestern einfach den ersten Zug in der Früh nach Berlin genommen und war dann um 9:30 in Berlin.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich packe meine Sachen, weil ich eine Fotodokumentation in Deutschland machen will und ich packe wirklich ein, irgendwie eine Gasmaske und Schutzausrüstung. Ist das für dich noch was Besonderes zu sagen, ich packe sowas ein, weil ich würde jetzt immer sagen, naja, ich mache Fotos in Deutschland, wofür brauche ich denn da einen Schutzhelm? Oder ist das einfach die Erfahrung, die dir das gezeigt hat?
Also es ist schon was Besonderes, weil ich einfach solche Aufträge nicht jeden Tag mache, weil sonst irgendwann, es ist natürlich mit einem gewissen Risiko auch verbunden. Ich habe eine neue Kamera, ich bin froh, dass die Kamera überlebt hat.
Wir sind froh, dass du überlebt hast.
Außergewöhnlich. Ja, ich auch. irgendwo ist es schon außergewöhnlich, aber auf der anderen Seite, also das ist jetzt, ich denke, das haben Demo-Journalisten auch vor 10 Jahren schon mit dabei gehabt, auf irgendwelchen Demonstrationen. Das kann einfach sein, dass mal Steine oder Flaschen fliegen und da ist ein Helm gut. Deswegen haben die Polizisten auch Helme auf, weil das verhindert dann doch bleibende Schäden. Und die Gasmaske ist so ein bisschen Erfahrung vom G20-Gipfel, wo einfach viel mit Pfefferspray, bisschen mit CS-Gas noch gearbeitet wurde und die in die Wasserwerfer Pfefferspray mit reingemischt haben und einfach eine riesige Pfefferwolke über ganz Hamburg lag. Und ich keine Gas, ich hatte Gasmaske dabei, aber sie lag im Hotel und dementsprechend hatte ich dann die ganze Zeit brennende Augen und kaum durch die Kamera gesehen. Und deswegen habe ich mir gedacht, diesmal nimmst du mit.
Die Anfahrt nach Berlin, das dauert, da ist man ja auch ungefähr, ich würde sagen, 2 Stunden unterwegs. Ich guck mal zu Konstantin.
Mit dem Auto sind, mit dem ICE wären es 2,20 von Göttingen aus, ne?
Ich bin mit dem ICE 2,20, ja.
Ja, das sind hier die erfahrenen Berlin-Reisenden, ja, möchte ich mal sagen.
Aber bei mir auf Steuerzahlerkosten.
Ja, immerhin. Ne? spinnt man dann im Kopf schon mal rum, so was einen erwartet? Ne? Man wird ja schon, die Medien haben es ja schon angekündigt, das könnte ein bisschen haarig werden. Planst du dann auch schon, wo gehe ich denn zuerst hin, wo mache ich ein gutes Motiv oder macht man sich da schon Sorgen, hoffentlich wird es nicht zu chaotisch?
Nee, also ich das klingt doof, aber ich hoffe natürlich auf dem Weg zu so einem Auftrag, dass was passiert, weil das wäre für mich schade, wenn ich da den ganzen Tag rumstehe und nichts passiert. Und ja, man informiert sich, klar, also Twitter ist einfach eine sehr wertvolle Plattform, im Laptop paar Twitter-Streams offen haben, immer so ein bisschen gucken, was passiert da gerade. Ja, mal im Internet versuchen rauszufinden, wo sind die Demo-Wege, wo sind welche Absperrungen, wo kommt man vielleicht durch, ja, wo kann man sich mal zurückziehen und mal schnell Bilder bearbeiten oder sowas. Um einfach so ein bisschen die Geografie auch im Kopf zu haben.
Hat sich denn auf der Anfahrt schon angekündigt, dass das ein besonderer Tag wird für dich?
Die Anfahrt war relativ unspektakulär, lag aber auch ein bisschen daran, dass ich extrem müde war und in den Zug eingestiegen bin und die Augen zugemacht habe und recht viel mehr von der Anfahrt nicht mitbekommen habe. Außer 2 Telefonate kurz zwischendurch und immer wieder mal Twitter checken. Am Bahnhof ist es dann schon aufgefallen, in Berlin am Bahnhof, das war die Polizei, war sich gerade so am Aufbauen. Ne? Also standen immer wieder so kleine Grüppchen an Polizei rum. Es waren schon auch ein paar bisschen fragwürdigere Gestalten. Unser Zug konnte 20 Minuten, das war vielleicht schon auffällig, ich bin vielleicht den Direktzug von Göttingen verpasst, habe über Hannover gefahren. Und nach dem Umsteigen in Hannover mussten wir 20 Minuten warten auf die Abfahrt, weil irgendjemand seinen Mund-Nasen-Schutz nicht aufziehen wollte. Und dementsprechend die Bundespolizei anrücken musste, um denjenigen dann doch zu überzeugen. Und das war höchstwahrscheinlich auch jemand, der noch die Demonstration wollte, weil das ja der Knackpunkt.
Okay, das wäre meine Frage nämlich gewesen. War es vielleicht jemand aus der Bundespolitik, der sich auch auf der Toilette eingesperrt hätte? Das hatten wir letztens erst mit Stefan Brandner. Ja. Deswegen, vielleicht ist es ein Wiederholungstäter, aber unklar.
Ich hoffe mal nicht, weil wenn es so wäre, würde ich mich sehr ärgern, dass ich das Foto nicht gemacht habe.
Richtig, ja. Richtig, sehr gut. Da hätte sich das Redaktionsnetzwerk Deutschland gefreut. Jetzt bist du in Berlin angekommen. Hast gesagt, die Polizei war am Aufbauen. Jetzt gehen wir mal zum Demotag, wo es richtig losgeht. Du hast gesagt, du checkst Twitter, guckst, wo sind die Demonstrationswege. Wie läuft dann deine Arbeit ab? Wie stellen wir uns das als Kleinstadt-Hobbyjournalisten vor?
Also im Endeffekt, ich habe mich dann mit dem Lasso im Hotel getroffen. Wir haben nochmal gemeinsam unser Equipment gecheckt. Sind gemeinsam frühstücken gegangen, haben dann alles besprochen. Und dann im Endeffekt plane ich immer für die nächste Stunde oder die nächsten 1,5 Stunden. Wobei auch Planung da relativ ist, weil sich natürlich die spontanen Ereignisse, das schnell wieder alles überlaufen wird. Wir sind dann erst, haben gesagt, okay, wir machen erstmal so ein bisschen allgemeine Szenen, also fotografieren, die die Polizei aufstellt, ja, wie die Leute da ankommen, auch auf der Demo, sind dann zum Brandenburger Tor. Haben uns dann da getrennt und gesagt, wir treffen uns in 1,5 Stunden vorm Adlon wieder, dass jeder ein bisschen rumgehen kann, ein bisschen, ja, Porträts machen kann, versuchen, Szenen einzufangen, von der ganzen Geschichte. Und das hat aber dann schon wieder nicht geklappt, dass wir uns im Adlon treffen, weil wir sind beide in verschiedene Himmelsrichtungen ausgeschwärmt. Bei mir hat sich dann abgezeichnet, dass da ein bisschen Stress gibt. Ich habe überhaupt keine Straßennamen in Berlin im Kopf. auf jeden Fall so eine Brücke, auf so, an so einer Brücke. Da am diese Straße, die das Spreeufer entlang führt. Ich weiß nicht, wie das, wie die heißt. Auf jeden Fall war da schon so ein bisschen Krawall mit der Polizei und da bin ich dann hin, Laszlo war woanders und haben wir das Treffen wieder abgesagt. Ich habe gestern relativ viel mit dem E-Scooter gemacht tatsächlich und wir haben beide festgestellt, dass das das optimale Verkehrsmittel für Fotojournalisten ist.
Okay, ist das so ein Meeting oder hast du den mitgenommen einfach?
So ein Meeting, nee, okay. So ein Meeting. Ja, mit haben wir ja dauernd Angst gehabt um das Teil.
Ja.
So ein Meeting, das habe ich mir dann einfach für den ganzen Tag gemietet, die kann man auch pausieren, dann kann sie kein anderer nehmen. Und im Endeffekt hatte ich immer den Scooter in der Nähe mit dem Scooter von einem Einsatzort oder Ereignisort zum nächsten gefahren. Vieles aber auch einfach nur rumfahren, gucken, schauen, wo könnte was passieren, so ein bisschen auf sein Bauchgefühl hören, wo was passieren könnte. Es gibt auf so Demos gibt Situationen, wo der eine schreit den an, der andere schreit den an, aber man hat irgendwie ein Bauchgefühl, okay, da wird irgendwie nie was draus werden, weil die sich einfach gegenseitig nur blöd ankacken.
Gut, das kennen wir aus dem Nordheimer Stadtrat auch.
Vielleicht müsste man da auch mal als Fotojournalist auf die Lauer gehen.
Unbedingt.
Jederzeit, mit Helm und Gasmaske.
Jetzt lief die Demo an, du hast gesagt, ihr habt ein paar Szenen eingefangen, eine allgemeine Szenen, wie stellt sich die Polizei auf, ein paar Porträts gemacht. Jetzt kam es ja aber dazu, dass die ganze Situation laut Medienberichten, ich will jetzt nicht unbedingt sagen eskaliert ist, aber wenn man sieht, da wurden Barrikaden zum Reichstagsgebäude überwunden, die Leute haben mit irgendwelchen Reichsflaggen auf den Stufen gestanden und auch die Abstände wurden nicht eingehalten. Was hast du da erlebt? Ja. Haben die Leute Abstand gehalten? Haben sie einen Mund-Nase-Schutz getragen? Nee, also was Abstand, haben die skandiert?
Also Abstand war überhaupt kein Thema. Da hat niemand Abstand gehalten. Ich habe am Anfang, ich habe gesagt, selber die Maske getragen. Und nachdem ich dann ein paar Mal richtig blöd angeredet wurde und einmal auch so komisch umringt von ein paar Leuten, habe ich dann die Maske auch ausgezogen, weil ich einfach versuche, keine aufs Maul zu bekommen auf solchen Veranstaltungen.
Ja.
Und also Maske hat keiner getragen, Abstand hat keiner gehalten. Es war einfach ein total kurioser Mix aus Menschen. Und ich habe einen Freund von mir, der bei der Polizei war, gestern zufällig auch vor Ort, mit dem ich im Nachhinein nochmal gequatscht habe, auch gesagt, er hat noch nie erlebt, dass wirklich Menschen jeder Couleur auf so einer Veranstaltung waren. Also man kann sich das wirklich kaum vorstellen, von irgendwelchen Umzügen, die Hare Krishna singen, irgendwelchen Jesus-Dude mit hier Liebe für alle und daneben dann irgendein 2,20 Meter großer Glatzkopf mit 88 Tattoo auf der Stirn.
Ja, aber wenn der
das... Das war irgendwie so eine gemütliche Gemeinschaft.
Wenn der Glatzkopf das breite Kreuz hatte, dann müsste eigentlich der Jesus sein, oder? Aber na gut, auch ein ganz schlechter Witz.
Der Weg ist ein bisschen weit.
Das ist richtig, ja.
Wie war das war relativ kurios. Und
Wie war die Stimmung? Du sagtest, du hattest Angst, hast wahrscheinlich überlegt, ob du eine Zahnzusatzversicherung hast vor irgendwelchen Ausschreitungen. Aber wie war die Stimmung allgemein vor Ort? Also es gibt ja immer die Bilder auch im Fernsehen, wo man dann sagt, das war alles total friedlich und die haben so Freudentänze gemacht und was weiß ich was alles.
Also die Stimmung war erstmal wie so auf einem Festival so ein bisschen.
Okay.
Also hat er nur zu Freudentänzen und mit Gitarre und lustig. Relativ viele hatten ihre Kinder dabei, was ich dann doch irgendwo erschreckend finde auch. Ja. Aber das ist vielleicht meine persönliche Einordnung. Es war so ein bisschen Festival, aber also die Leute haben sich so ein bisschen gruppiert. Mhm. Ne? Also es gab so eine Hare Krishna-Gruppe, die so rumgezogen ist. Ja. Da gab es eben auch immer wieder einfach mal so ein bisschen rechte Truppen, so Reichsbürger-Geschichten. Es wurde relativ häufig skandiert, Merkel muss weg und gebt uns einen Friedensvertrag. Also gebt uns einen Friedensvertrag, habe ich den ganzen Tag über gehört aus verschiedensten Gruppen, was ja im Endeffekt auch so Reichsbürger-Gedanken sind. Also ja. Wahnsinnig viele Kaiserreichsflaggen zu sehen und auch verschiedene Abwandlungen, also Reichskriegsflaggen und das war die dominierenden Flaggen waren das. Ja, teilweise neben so einer Reichskriegsflagge dann wieder hier eine Regenbogenflagge und dahinter irgendeine Jesusflagge. Also aber dann doch irgendwie zusammen und was da hat mich sehr irritiert, weil man sollte ja eigentlich meinen, dass diese Alt-68er und die besorgten Muttis und so, dass die ja eigentlich eher die sind, die gegen die Nazis demonstrieren. Aber offensichtlich, der Feind meines Feindes ist mein Freund, zählt hier auch. Und es war relativ harmonisch. Also es hat auch niemand sich irgendwie den Nazis entgegengestellt, auch wenn da teilweise irgendwie eben Sachen skandiert wurden. Und da hat niemand gesagt, nee, und wir wollen mit denen nichts zu tun haben, sondern die waren halt einfach da. Das war halt irgendwie ganz normal.
Ich hätte eigentlich als Mitarbeiter des Deutschen Bundestages selten gedacht, dass ich diese Frage mal stellen muss. Aber hast du den Sturm auf den Bundestag miterlebt?
Leider nicht. Da ärgere ich mich auch noch sehr. Also wir waren lange in der russischen Botschaft, auch schon bevor das da im Endeffekt losging, das lange mitgemacht, vor der russischen Botschaft, hatte ich den ganzen Tag schon. Es war so ein Hotspot für Reichsbürger und irgendwelche Rechten. Was aber jetzt nicht heißt, dass sie nur da waren. Sie waren schon auch quer in der Masse verteilt, aber da waren besonders viele und wir waren relativ früh da, haben das 2-3 Stunden so ein bisschen mitbeobachtet. Und dann kommt tatsächlich immer irgendwann so der Punkt an so Aufträgen, wo man sich überlegt, okay, wie machen wir weiter? Aber eigentlich musst du Bilder wegschicken und Bilder bearbeiten. Wenn du da zu lange drauf wartest, sind die Agenturen schon gefüllt und man verdient keinen Cent mehr. Und deswegen haben wir uns entschieden, also okay, wir sind bis jetzt super da durchgekommen, wir haben keine Probleme gehabt, wir haben super Fotos, wir gehen jetzt ins Hotel und schicken die Bilder weg und schauen dann, wie wir weitermachen. Der Autor veganer Kochbücher den Reichstag geschirmt und ich habe es verpasst. Das ärgert mich sehr, aber so ist das nun mal. Man kann auch nicht überall dabei sein.
Ja. Absolut. Mich würde tatsächlich interessieren, es gibt ja auch viele Berichte darüber, dass die Presse bedrängt wurde, dass Journalisten an ihrer Arbeit gehindert wurden in irgendeiner Fahrt oder zumindest bedroht wurden. Ist das etwas, was du auch erlebt hast, dass du angegangen wurdest, also dass dir da was angedroht wurde?
Also ich muss sagen, weniger als ich befürchtet hätte. Also ich habe mich wirklich darauf eingestellt, komplett ein feines Land zu sein, weil Lügenpresse ist ein großes Thema. War dann nicht so dramatisch. So ein paar Situationen gab es, wo ich mal Leute ein bisschen umringt haben, so, was machst du, für wen machst du Fotos, was willst du hier und zeig mal deinen Ausweis oder irgendwie sowas. Nein, mach ich nicht. Ja. Bin da aber immer relativ gut rausgekommen. Wenn ich die Maske aufhatte, haben mich die Leute alle von angeschrien, ich mach's ja, zeig mir deine Fresse. Und deswegen habe ich den auch irgendwann abgenommen, einfach aus Selbstschutz.
Aber
damit ich da nicht irgendwann, wegen der Maske will ich mich nicht kloppen, das ist mir nicht wert.
Aber du konntest ganz frei deine Fotos machen und da...
Ich konnte ziemlich frei meine Fotos machen, ja. Das ist aber hängt auch immer so ein bisschen von der Taktik ab. Wenn ich jetzt sehe, okay, der will vielleicht nicht unbedingt, dass ich ein Foto mache, aber das ist gerade von der Stimmung sehr angespannt. Dann stelle ich mich da jetzt nicht hin in die erste Reihe und warte eine halbe Stunde, bis jeder gesehen hat, dass ich da wieder Fotos mache, sondern mache das halt eher so ein bisschen aus dem Hintergrund und schnell rein, schnell raus. Schnell
das Foto machen. So einen Journalisten haben wir hier auch im Landkreis, der immer aus dem Hintergrund nur die Fotos macht. Der hat aber nur einen Facebook-Blog.
Ja, ja, und der hat auch nur ein Handy. Und fotografiert auch Bildschirme ab.
Also genau.
Der übertreibt es ein bisschen mit dem Fotojournalismus.
Du, Fabian, ich habe noch eine besondere Frage an dich. Du hast eben schon angesprochen, diese Lügenpresse-Rufe. Nun, Christian und ich sind ja irgendwie beide ausgebildete Multimedia-Redakteure. Du bist Fotograf. Mich persönlich trifft das gar nicht mehr so sehr, aber ich hatte eine andere Frage in der Richtung. Denn du bist nun da an den Orten, über die hinterher in unserer ganzen Gesellschaft in ganz Deutschland diskutiert wird. Du bekommst die Sachen hautnah mit. Du kriegst das unverfälschte Bild. Wenn du jetzt in Berlin Menschen siehst, die auf Maskenpflicht, auf Abstände und auf Corona-Maßnahmen, ich sag's einfach mal so drastisch, scheißen, was macht das mit dir persönlich? Ja. Wie denkst du über unsere Gesellschaft in dem Moment?
Also ich muss sagen, ich war gestern nach dem Tag, ich bin hier 23 Uhr ungefähr zu Hause angekommen und ich war wahnsinnig geschafft und irgendwie tatsächlich getroffen, weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ab einem gewissen Punkt, ich bin auf einmal in der Unterzahl und das ist total erschreckend. Wenn man auf einmal denkt, okay, auf einmal sind die Nazis sind die Rechten, das sind alles die Mehrheit und du bist auf einmal in der Unterzahl und das unangenehm, sagen wir mal, war das irgendwo. Jetzt habe ich gerade völlig den Faden verloren. Das können wir sicher rausschneiden.
Bei diesen Bildern und bei dieser Ignoranz kann man auch den Faden verlieren. Ja. Also das ist wundert mich.
Ja, es war erschreckend. Und es ging wirklich in der Früh los. Wir waren in dem Café. Ich habe im Café gefragt, sollen wir irgendeine Liste unterschreiben? Hat sie gesagt, nee, wir glauben hier nicht an Corona. So ging die ganze Spaß los.
Okay.
Dann den ganzen Tag ist das von Menschen umgeben, die sagen, Corona gibt's nicht. Und dann will man nach Hause fahren. Ja, und ich steige in den Zug und ich habe mir noch gedacht, ach, hier sind ganz letzten Wagen, ICE-Fahrer wissen, dass der letzte Wagen ist meistens paradiesisch leer. Da habe ich schon gewundert, warum da irgendwie alle Plätze reserviert sind. Und in dem letzten Wagen sind dann ungefähr 50 Dortmunder Nazis eingecheckt. Ja, und zwar als nicht so ein bisschen rechts, sondern richtig wieder Gesichtstattoo und so richtige Nazis. Und die andere Hälfte war ein Rudel, haben sie sich selbst genannt, aus irgendwelchen besorgten Muddis und Kindern. die auch gemeinsam auf der Demo waren. Ich saß irgendwie weit hinten im Wagen, ich konnte natürlich auch nicht mehr raus, der ganze Zug war auch voll mit den Leuten. Und da wurde dann, ja, die zwei Stunden, bis ich hier war, in aller Ausführlichkeit Holocaust diskutiert und dass das ja alles nicht sein kann. Und also wirklich ganz übel. Und ich, in mir kochte es ohne Ende, muss ich sagen. Und das war auch das Erschreckende, war auch nämlich diese Vermischung. Noch ein paar von den Muttis haben da mit den Nazis zusammen auf dem Handy-Videos geguckt, wie der Hildmann da in den Reichstag stürmt. Und, und es war irgendwie völlig normal. Und diese Normalität fand ich wahnsinnig erschreckend. Das finde ich heute noch erschreckend. Und ich habe mir echt überlegt, wo ich in Göttingen ausgestiegen bin, einfach den Erstbesten, der nicht aussieht wie ein Nazi, zu umarmen, weil endlich mal einen normalen Menschen wieder
treffen. Ja.
Und man hat so ein bisschen das Gefühl, die Vernunft ist völlig verloren gegangen. Und das Erschreckende gestern war jetzt eben, dass man nicht sagt, okay, es ist ein kleiner Teil von der Bevölkerung. Und ja, sondern es war gestern in meiner persönlichen Wahrnehmung die überwiegende Mehrheit. Das ist irgendwie beunruhigend.
Das ist, glaube ich, ein zentrales Schlusswort fast schon. Es ist beunruhigend. Es ist wichtig, sich immer wieder in die Gedanken zu rufen, dass sie eben nicht mehr sind, dass sie sich aber in Berlin zusammenrotten und ihre Ideologien und ihre eigene Wahrheit, will ich es jetzt mal nennen, sich austauschen und meinen, dass sie im Recht sind. Und das Traurige ist eigentlich immer, dass sie auf die Menschen, die durch Corona bedroht sind, durch Vorerkrankungen, durch andere, es gibt so viele Gründe, dass sie einfach darauf überhaupt gar keine Rücksicht nehmen. Ignoranz, meinen, man ist im Recht, und das vermischt mit rechtem Gedankengut ist, glaube ich, brandgefährlich momentan.
Die Frage ist ja auch, was nehmen diese Demonstranten jetzt mit? Ne, die sehen ja auch die Bilder von dem, was die da in Anführungsstrichen angerichtet haben. Fühlen die sich da eher bekräftigt in ihrer Ideologie? Vor allem diejenigen, die da wirklich vielleicht nur so mitmarschiert sind und denen das vielleicht heute auch peinlich ist, dass da so viele Nazis waren. Ich denke mal, das war wirklich ein historischer Tag, ne, der wirklich auch eine Strahlwirkung hat nach draußen.
Ja, ich habe nur die Befürchtung, also ich habe gestern Abend noch ein bisschen Forscher einen Facebook-Post auch verfasst, der auch ganz gut geteilt wurde, und ich habe damit ein bisschen die Kommentare so durchgelesen, und im Endeffekt die da waren, die schreiben halt einfach, nee, das stimmt nicht und es ist Lügenpresse, und da waren überhaupt keine Nazis. Und das ist ja im Endeffekt das Gleiche wie auch alle möglichen autokratischen Systeme oder auch Trump inzwischen in USA regiert und Meinung macht, indem man halt einfach immer sagt, nee, das stimmt nicht und es stimmt so. Ja, und die Leute sind ja nicht mehr, wir leben ja irgendwo in einer postfaktischen Zeit, Leute interessieren sich ja gar nicht für Fakten, sondern nur für denjenigen, der am lautesten schreit. Und das macht das Ganze einfach so wahnsinnig gefährlich. Und man darf das nicht nur abtun als irgendwelche Spinner. Das heißt auch nicht, dass man das ernst nehmen muss, aber man muss versuchen, das irgendwie kausal zu lösen, das Problem. Und sich überlegen, warum glauben denn die Menschen irgendwelchen Verrückten auf YouTube so viel mehr als der Wissenschaft oder als der etablierten Presse auch? Und was ist da eigentlich irgendwo falsch gelaufen?
Hast du eine Ahnung? Könntest du diese Frage irgendwie beantworten, was da schiefgelaufen sein kann?
Ich glaube, viele Menschen fühlen sich heutzutage abgehängt von der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird immer schneller, es wird immer komplexer, die Fragen der Weltpolitik, oder es gibt halt nicht schwarz-weiß. Es ist sehr komplex, es ist sehr vielschichtig und es gibt auf viele Fragen keine einfachen Antworten mehr. Und ich glaube, viele Menschen fühlen sich abgehängt, verstehen die Welt irgendwo nicht mehr und kommen auch nicht mehr mit. Und in dem Moment, wo ich halt, um zum Beispiel diese ganzen Verschwörungstheorien zu gehen, in dem Moment, wo ich halt sage, okay, es ist eine riesige Eliten, steuern die Welt und das ist alles von außen kontrolliert, habe ich zwei Vorteile. Einmal bekomme ich eine Aufgabe und einen Sinn für meine eigene Existenz, dass ich sagen kann, okay, ich bin jetzt der Widerstandskämpfer, ich bin der Held. Und auf der anderen Seite gibt es auch eine Rechtfertigung, sagen wir mal, für mein eigenes Scheitern, weil ich natürlich sagen kann, da bin ich schuld, sondern die Welt ist ja von außen gesteuert. Und ich glaube, dass das unterbewusst bei vielen eine Rolle spielt.
Also ist diese Arbeit, die wir ja auch leisten und die du vor allem leistest, noch wichtiger, da zu sein, zu zeigen, wie es wirklich ist. Und für diesen Einsatz braucht es dann halt auch eben mal einen Helm.
Ja. Ja, und das ist halt der Charme an Fotos, dass ich mich dann mit dieser Lügenpresse, dieses Lügenpresse-Vorwurf immer noch besser erwehren kann. Ich kann sagen, ich mache ein Foto. Ja? Ich dokumentiere den Ist-Zustand. Ja, ich interpretiere da nichts rein. Im Fotojournalismus gibt keinen Photoshop. Ja, da wird nichts verändert. Ja, das machst du einmal und du kriegst dein Leben lang nie wieder einen Job. Ja, also das macht man einfach nicht. Und damit kann ich natürlich nur irgendwo die Realität abbilden. Ja, und kann mich damit diesen Vorwurf noch ein bisschen besser zu Wehr setzen, weil ich dann sage, ja, Lügenpresse, aber hier standen doch die Leute. Ich hab sie hier auf dem Bild.
Fabian Berg war das, 29 Jahre Fotojournalist aus Südniedersachsen. Ganz herzlichen Dank für diesen ehrlichen, direkten, persönlichen Einblick in das, was an diesem Wochenende in Berlin passiert ist, was die ganze nächste Woche mit Sicherheit noch die bundesweiten Medien dominieren wird. Pass auf dich auf, bleib genauso, wie du bist, denn ich glaube, in der heutigen Zeit, Christian hat das eben sehr schön formuliert, ist dein Job wichtiger denn je.
Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für das nette Gespräch und auch für die Gelegenheit, einfach so ein bisschen meine Meinung zu der ganzen Sache kundzutun. Ja, vielen Dank. War ein cooles Gespräch.
Und dann bis zum nächsten Demo-Einsatz, würde ich sagen. Ne? Dann holen wir dich wieder.
Das machen wir. Alles ich komme auch ohne Demo mal vorbei.
Gerne, gerne. Dann reden wir ein bisschen über Foto-Equipment. Das können wir nämlich auch ganz gut.
Reden wir über Foto-Equipment oder über... Ich kann über alles Mögliche quatschen den ganzen Tag.
Sehr schön. Danke dir.
Ja, lieber Christian, schwere Kost, aber hochspannend.
Hochspannend. Wie gesagt, es ist immer schöner, wenn jemand auch wirklich da gewesen ist und mal berichtet.
Genau, ja, um einfach mal diesen direkten Blick zu bekommen. Ich finde das immer merkwürdig, das sind immer meine Arbeitswege. Ne? Du hast mich ja mal bei Instagram quasi in meiner Story begleitet, vom Hotel am Reichstagsgebäude vorbei, Kanzleramt vorbei, Reichstagsgebäude, Pariser Platz, das Verwaltungsgebäude unter den Linden. Und da diese Bilder zu sehen, ich weiß gar nicht, was das in mir auslöst. Ich kann das gar nicht beschreiben. Jeder, der mich näher kennt, weiß, glaube ich, dass ich für diesen Job dass es für mich ein hohes Haus ist, die Herzkammer der Demokratie, dass ich mit sehr viel Leidenschaft das mache und auch froh bin, dass ich da für die Menschen was bewegen kann. Und dann diese Bilder zu sehen, das macht wütend.
Aber ich finde Fabians Deutung eigentlich sehr passend, was die Motivation angeht und was das aber auch mit uns bewegt, mit Menschen, die wirklich diese Bilder sehen und sagen, was ist falsch mit den Menschen? Man fängt ja fast selber an sich zu zweifeln. Ja. Bin ich jetzt irgendwie der Bösewicht? Denke ich hier falsch? Das ist, die Menge ist halt wirklich
richtig.
Ne? Also, dass da wirklich so viele Menschen zusammenkommen und das ist schrecklich. Schrecklich, aber gut. Das müssen wir jetzt als Gesellschaft irgendwie aushalten und wieder gerade biegen.
Richtig, genau. Kommen wir mal von dieser schweren Kost zu etwas leichterer Kost. Und die hat jemand für uns, der sportlich sehr engagiert ist und den absoluten Durchblick hat. Unser Moritz Baukmüller vom FC Eintracht Nordheim.
Den kenne ich.
Kurzer Abpfiff zur Halbzeitpause. Der Sport im Nordcast wird dir präsentiert vom FC Eintracht Nordheim und Moritz Baukmüller.
Hallo liebe Freundinnen und Freunde, es sind noch Karten da für unser Spiel am Sonntag, den 6.9. um 14 Uhr gegen die SVG Göttingen. Und das ist kein Test, das ist ein Ernstfall, denn es ist der erste Spieltag der Fußball-Oberliga. Alle Termine zum Vorverkauf findet ihr auf unserer Homepage www.eintracht-nordheim.de. Und wir würden uns natürlich riesig freuen, wenn wir uns zum Saisonauftakt sehen. In dem Sinne, bleibt gesund und hoffentlich bis Sonntag in Eintracht für Eintracht, euer FC Eintracht.
Auch er könnte im November neuer amerikanischer Präsident werden, denn alles, was man dafür braucht, hat er eigentlich in einer Person vereint. Er ist durchsetzungsstark, er greift zum Mikrofon, spricht alle Leute an und nimmt alle mit, Moritz Baukmüller.
Ich dachte jetzt die orangene Haut, aber...
Nee, aber guck mal, stell so ein Braukmüller-Cap. Weißt du, so dick Braukmüller.
Braukmüller 2020.
Das wäre doch irgendwie witzig.
Schon. Ne? Aber wer ist dann Vize? Weil auf dem T-Shirt steht ja Braukmüller dann 2020.
Das macht dann Wolfgang Herrmann.
Ja.
Ne? Eben. Ja. Kommt da mit dem Renault vorgefahren.
Mit so einem Zoe.
Moritz Braukmüller vom FC Eintracht Nordheim. Herzlichen Dank für diesen sportlichen Einblick in dieser Woche.
So klingt der. Bin ich ja mal gefahren.
Wie so ein Raumschiff, ne?
Sehr komisch.
Stimmt, sind wir mal zusammengefahren. Wir sind
zusammengefahren.
Zusammengefahren genau. Sogar, ja. Stimmt.
Interessantes Auto. Dummerweise hat man mir dann nicht gezeigt, wie man es wieder auflädt.
Das war ein Elektroauto. Stehen geblieben?
Nee.
Aber ich hab's dann bis heute da.
Ich hab's dann stehen lassen, damit ich gerade die Strecke noch zurück wieder zum Autohaus finde.
Ja.
Das war ein bisschen Panne.
Christian, in 90 Sekunden möchte ich gerne ein Thema abhandeln, was ich im Nordcast immer wieder gerne anschneide. Es gibt viele Menschen, die sich bewusster ernähren wollen, und zwar vegetarisch. Vegetarisch ernähren, das geht auch, und zwar im Timberjacks.
Das stimmt.
Ihr habt neu aufgetischt.
Ja, neu aufgetischt mit dem letzten Kartenupdate. Viele Veggie-Gerichte dazu. Und eins sehr populär ist die Jackfruit. Im Namen steckt schon ganz viel Timberjacks. Genau, die haben wir jetzt neu.
Ja, was ist die Jackfruit eigentlich? Wir diskutieren regelmäßig darüber.
Genau, es ist, also viele glauben ja, das wäre diese Kotzfrucht. Das ist es tatsächlich nicht. Mhm. Die Jackfruit ist auch eine Tropenfrucht, die so ein bisschen, ja, als die Tropenkartoffel, ne, was so Nährwert angeht. Ne? Also in die Richtung geht es und man kann diese
Jackfruit. Also perfekt für Deutschland.
Ja, man kann diese Jackfruit so zubereiten, dass sie von Konsistenz und Geschmack auch in gewisser Weise, aber vor allem was Konsistenz angeht, so an Pulled Beef rankommt, also an so gezupftes Fleisch.
Ja.
Mit der richtigen Würze schmeckt das dann auch entsprechend. Ich persönlich halte es jetzt nicht für einen Ersatz von Pulled Beef oder Pulled Pork, sondern schon für ein eigenständiges Gericht.
Das denke ich auch.
Ne? Aber ich finde, es wertet unglaublich auf. Ich bin jetzt nicht der Oberveganer oder Vegetarier, da bist du eher Ansprechpartner, kennst dich da auch besser aus.
Ja.
Aber es ist mega lecker. Wir haben es auch schon zusammen schon probiert. Ne?
Den Brie-Burger und den Jackfruit-Burger bei euch kann ich uneingeschränkt empfehlen. Ja.
Wobei der Brie-Burger, da muss ich selbstkritisch sagen, ich hatte den auch mal probiert, der war mir, das ist zu viel Brie. Aber
ich finde es gut.
Ich mag auch keinen Brie, deswegen bin ich da raus.
Ja, dann ist schlecht. Nee, wirklich lecker. Also alle Vegetarier gerne ins Timberjacks mit hingehen. Da bekommt ihr auch was. Ich habe auch lange auf euch eingeredet dorthin. Ne? Also es war ein Prozess.
Ja, aber ich habe das nie weitergegeben, was du so erzählt hast. Das kam von ganz alleine.
Ja.
Ja. Entschuldigung. Mhm.
Danke.
Schmeckt trotzdem. Mhm. Wir müssen da eigentlich mal, wir waren lange nicht mehr dort essen.
Das können wir gerne mal wieder machen. Ja. Wird aber ein bisschen schwierig, denn in der kommenden Woche erwartet uns ein Ministerbesuch. Der Wissenschaftsminister Tümmler von der Niedersächsischen Landesregierung kommt nach Willershausen, nach Oldenrode und nach Northeim. Wobei Northeim ist nicht ganz richtig, da ist nur noch eine parteiinterne Veranstaltung auf Einladung des Bundestagsabgeordneten Dr. Roy Kühne. Da habe ich fleißig mal mit seinem Büro die Termine vereinbart. Da bin ich gespannt, kann ich nächste Woche bestimmt von erzählen, was ich da tun soll. Es geht um Kultur und um Geschichte, also um Historie und um Projekte für den Tourismus auch.
Ja, ich frage mich immer, diese Ministerbesuche.
Ja.
Was bringt sowas, außer dass der Minister die Region mal sieht?
Wir wollen Projekte fördern lassen vom Land, wo es ganz einfach die Tatsache ist, wenn den Entscheidungsträgern das bildlich vor Augen bekannt ist, es ist immer einfacher, da eine Förderung durchzukriegen, weil sie es kennen und weil sie es dann vielleicht auch persönlich gut finden, als wenn man dann nur so ein Stück Papier einreicht. Das finde ich immer schwieriger. Weiß ja, wie es ist, ne? Tinder ist auch blöd, weil du dann nur auf so einem Stück digitalen Papier was siehst.
Da wurde ich viel drauf angesprochen, unser Tinder-Segment von letzter Woche. Vielleicht sollten wir das diese Woche wiederholen. Es kam offenbar ganz gut an. Also fanden viele Leute sehr witzig.
Sehr interessant auch, ne?
Ja.
Im Prinzip ist jetzt, wenn ich hier auf die Sendeuhr gucke, fast nur noch Zeit für einen Flachwitz.
Ja, soll ich schnell erzählen?
Wenn du einen hast. Bitte. Also das wäre.
Ja,
dann kommen wir noch zur kleinsten Bühne Northeims.
Ja. Was ist der wärmste Ort in einem Raum? Das ist immer die Ecke, weil dort sind 90 Grad.
Das ist ungefähr so, wie bei den ganzen Fernsehshows immer noch, die ohne Publikum produziert werden, wo Applaus und Lachen einfach vom Band kommt.
Ich finde, den hat mir Google erzählt, diesen Witz übrigens. Du kannst ja wie Alexa, ne? Alexa, erzähl mir einen Witz.
Das ist aber blöd. Ich habe nämlich gehört, dass viele über Alexa unsere Podcasts hören und immer wenn man dann Alexa sagt, dann hört das jetzt auf zu spielen.
Alexa, erzähl mir einen Witz. So, dann erzählt Alexa einen Witz und
Alexa, kaufe eine Europalette Toilettenpapier.
Und
ja.
Und Google, es gibt von Google gibt's auch so einen Sprachassistenten. Mhm. Also musst du okay Google sagen und dann erzählt er dir auch Witze. Die sind meistens nicht so gut, aber vorher sagt er, aber Google ist ein bisschen höflicher, weil Google fängt dann erst an, ich hoffe, dieser Witz gefällt dir. Dann erzählt er den Witz und dann wird auch noch so ein bisschen gelacht.
Und du solltest Sterne geben, wie witzig der Witz war.
Das oder weiß ich nicht, das macht er nicht, aber am Anschluss kommt dann auch so ein bisschen künstliches Gelächter noch dazu. Okay. Also es ist ein bisschen mehr Pomp, aber dafür sind die Witze schlechter als bei Alexa. Aber der, wie gesagt, ist von Google. Ich war sehr begeistert.
Ja, ja. Schön. Ja.
Nächste Woche kommt dann wieder eine Einsendung von euch. Ich habe, wie gesagt, eine volle Liste. Weitere gerne an post@nordcast.de.
Christian, in dieser Woche hatten wir die zweite Auflage von Die kleinste Bühne Northeims.
Ganz genau. Wir waren zu Gast in der Vinothek in Northeim in der Mühlenstraße und dort hat gesungen und auch richtig gut gesungen Michael Eilers.
die Veranstaltung. Wir wollen euch jetzt noch weit und breit erklären, wie das funktioniert. Ist ganz klar, Kulturszene ist gebeutelt. Wir versuchen, Kulturschaffende auf die Bühne zu bringen, und zwar auf die kleinste Bühne Nordheim. Stream das für euch live ins Internet. Ihr könnt zugucken und das Ganze hinterher angucken. Mein Feedback, was ich von 5 verschiedenen Personen schon bekommen habe, ist, wir wussten gar nicht, wie gut Michael Eilers singen kann.
Ich habe Michael Eilers schon häufiger singen hören und ich hatte so das Gefühl,
tatsächlich.
Nee, es war tatsächlich einer seiner besten Performances. Also,
ja gut, jetzt hat er Publikum gehabt, da muss er sich jetzt fühlen.
Wahrscheinlich, genau. Es gab, wieder erwarten, gab es ein kleines Publikum, so 15 Leute ungefähr, die haben sich ganz gut verteilt. Die
Hardcore-Vinotheker,
genau, genau, so hat es Bernd Hane auch beschrieben. Es gibt ja tatsächlich diese, das hatte ich ja schon mal erwähnt, diese Veranstaltung Weinklang, wo relativ häufig auch Live-Musik in der Vinothek stattfindet, hinten im Raum.
Ja.
Das musste jetzt natürlich die letzten Wochen auch ausfallen. Das heißt, die Fans, die da immer gerne gekommen sind, haben das jetzt natürlich dankend angenommen und ein bisschen verhandelt. Und dann ging das mit dem Platz auch. Also wir waren mit Zollstock auch tatsächlich im Raum unterwegs.
Ja, haben ja, geschaut, ja, als wir kamen, lag der sogar noch auf dem Tisch.
Genau, dass man da wirklich die Abstände auch einhält, das hat auch funktioniert. Und es war halt wirklich sehr exklusiv und sehr begrenzt. Das sorgte natürlich für eine tolle Stimmung.
Mhm. So wie diese FFN Meet Your Star Konzerte, ne?
So ein bisschen. Bei uns gut. Ja, genau, genau. Ne? Nee, also es war wirklich fantastisch, hat wirklich allen durchweg Spaß gemacht, auch den Zuschauern. Wir hatten so, ab der Hälfte hatten wir einen leichten technischen, dann hat uns ein bisschen die Leitung verloren.
Das Internet hat auf der Langstrecke gut funktioniert erst, dann hat es ein bisschen angefangen zu keuchen, dann lief es wieder.
Ja.
Ist blöd, weil wir dieses Mal tatsächlich vollkommen ausschließen konnten, dass es an der Technik liegt.
Genau, wir hatten ideale Voraussetzungen. Ja. Wir hatten einen Anschluss an eine 100-Mbit-Leitung, direkt über WLAN, noch darüber hinaus ein Backup.
Ja, richtig. Das hat mehr als doppelt so viel Arbeitsspeicher im Vergleich zu vorher.
Genau, es kann natürlich sein, dass der Internetanbieter irgendwann sagt, hier nach einer halben Stunde wird hier komplett hochgeladen. Wir drosseln mal ein bisschen.
Ja, aber das geht sowas nicht. Das ist genau, und dann mit 56K.
Genau.
Nur noch gestreamt ins Internet.
Genau. Den Erlös übrigens, kurz zur Erklärung, die kleinste Bühne Nordheim sammelt natürlich auch Geld. Am Abend wurde ein bisschen Geld dagelassen. Über einen PayPal-Link könnt ihr weiterhin spenden. Und in der Vinothek, dem Austragungsort der jetzt aktuellen kleinsten Bühne der Nordheim, steht eine kleine, steht ein Sparschwein, wo ihr auch Geld hineinwerfen könnt, wenn ihr dort einkauft oder vorbeigeht. Das Geld geht anschließend an das Tierheim in Nordheim. Das hat der Künstler so entschieden.
Genau.
Hat da schon öfter mal hingespendet und ich denke mal, die können im Moment auch jeden Euro ganz gut gebrauchen. Schon am Abend wurde ein bisschen in den Hut gesammelt. Wie viel genau, wissen wir noch nicht. Das ging ja auch direkt ins Sparschwein und dann wird irgendwann eine Übergabe stattfinden, dann mit der finalen Summe und dann gibt es schon
den nächsten. Wurde in den Hut gesammelt.
In den Hut gesammelt, ja. Den Hut in den Ring geworfen. Oder den Ring in den Hut, ne?
Ja, je nachdem, wie man es sieht. Ne?
Je nachdem, wie man sieht. Nee, war eine schöne Veranstaltung, hat echt Spaß gemacht, allen, die da waren und auch uns, ne? So hinter der Kamera.
Super, super Veranstaltung. Ja,
und ihr könnt es auch immer noch nachgucken.
Viele fragen mich immer, wie war es? Und dann sage ich immer, du, ich muss es mir nochmal angucken, dann weiß ich's.
Ja.
Man ist da wirklich im Tunnel. Man sorgt dafür, dass alles funktioniert. Man guckt nur, ob es tontechnisch richtig ausgepegelt ist, dass das Bild passt, dass die Leitung steht, die Kommentare, die im Internet reinkommen und so weiter und so fort. Fast 400 Zuschauer haben wir jetzt. Das finde ich eine starke Zahl. Also wir sehen, dieses Format kommt auch wirklich an. Finde ich toll.
Das Schöne war auch, ich hatte ja auf meinen Kopfhörern das Signal, das auch bei den Zuschauern rauskam.
Ja.
Mit einer leichten Verzögerung. Also bis das im Internet ist und dann wieder ausgespielt ist, das sind so ungefähr 5 bis 8 Sekunden ungefähr.
Noch länger.
Oder noch ein bisschen länger sogar.
Wir machen um 15 bis 20 Sekunden. Mhm. Und zwar, um sicherzustellen, dass wenn wir eine leichte Datenverzögerung haben, dass YouTube das ausmerzen kann. Das machen. Also wir könnten es noch händisch noch kürzer einstellen.
Genau. Jedenfalls hat,
aber das ist der Grund.
Jedenfalls hat Michael Eilers einen Witz über mich gemacht und irgendwie lachen alle. Ein paar gucken mich an und ich denke so, lass sie mal mit. Und dann irgendwie so 10 Sekunden, 15 Sekunden später habe ich es auf dem Ohr.
Achso, und dann war alles schon wieder ruhig und dann war alles schon laut zu lachen.
So ungefähr läuft das dann, wenn ich da das Signal überprüfe. Nee, war schön, hat Spaß gemacht und auch technisch lief es hervorragend. Der nächste Termin ist dann, können wir ja grob sagen, Ende September gibt es dann wieder eine Neuauflage der kleinsten Bühne Nordheims in neuem Ort mit neuem Künstler und neuer Kunst. Das trifft es, glaube ich, am besten. Ne? Also Lesung, Musiker und dann die große Überraschung sozusagen. Übrigens, was auch Kunst war, war ich in dieser Woche bei der Kreissparkasse in Nordheim. Dort nämlich die Ausstellung des aktuellen Stipendiaten der Kreissparkasse Nordheim. Einmal jedes Jahr laden oder entscheidet ja eine Jury über einen Künstler, der dann ein Jahr lang im Reddersenhaus wohnt, da seiner Kunst nachgehen kann und diese Kunst dann im Foyer der Kreissparkasse Nordheim am Münster ausstellt. Das ist ja in diesem Jahr auch. Das war der Konzeptkünstler Philipp Valenta. Konzeptkunst finde ich persönlich immer komisch, weil man da ganz, ganz viel erklären muss. Das ist in diesem Fall auch nicht anders.
Mhm.
Es geht ein bisschen um Geld. Es geht Geld verarbeitet zu Kunst.
Deswegen passt es zur Sparkasse.
Deswegen passt es auch ganz gut zur Sparkasse. Deswegen hat die Jury sich damals auch für ihn entschieden.
Geld verarbeitet zu Kunst, das ist bei mir immer, wenn ich den 5-Euro-Schein auf dem Präsent versuche, irgendwie so zu falten, ja, dass es noch schön aussieht.
Genau.
Auf der,
was? Genau. Das hat der Künstler übrigens unter anderem auch gemacht.
Wodkaflasche.
Er hat nämlich Blüten, also Falschgeld, genommen und das so bearbeitet zu Blumenblüten, die er daraus geschnitten hat. Das ist eins von vielen Kunstwerken, die jetzt da auch zu sehen sind. Es gibt in diesem Jahr keine klassische Vernissage, also keine Veranstaltung, wo rund 100 Leute kommen, die Kunst vorgestellt wird und die da guckt mal, ne, wegen Corona. Ja, du hast jetzt komische
Meine
Geräusche
Müdigkeit, gemacht. Entschuldigung.
Stattdessen gab es eine Pressekonferenz mit genau 2 Presseteilnehmern und es wird einen digitalen Rundgang geben mit Videos und Kommentaren des Künstlers und
da freue ich mich drauf.
Einer Kunsthistorikerin, die das Ganze noch ein bisschen deutet. Ich persönlich denke, das braucht es auch, weil viele dieser künstlerischen Erzeugnisse erklären ein bisschen Erklärung.
Ja.
Brauchen ein bisschen
Erklärung. Finde ich deswegen ganz schön und spannend. Würde es mit dir auch ganz gerne mal angucken, die Ausstellung.
Genau, die Ausstellung gibt es trotzdem. Man kann trotzdem hingehen und sich das anschauen. Mhm. Also ist, glaube ich, bis Mitte, Ende September.
Genau, weil die vorherige Ausstellung, die da war, die hatte ich ja miteröffnet.
Genau, da warst du mit dabei.
Ja.
Ja, schön. Das war, ich kann ihren Namen nicht aussprechen. Ist eine Asiatin, die auf sehr großen Leinwänden gemalt hat, also sehr großformatig, so 4x4 Meter. Auch sehr beeindruckend. Der neue Stipendiat übrigens ist ein Südkoreaner, der sich mit dem Thema Augmented Reality beschäftigt und dort Kunst entwickelt. Ne? Also das ist wie Virtual Reality, nur vermischt.
Nur anders,
mit halt realen Inhalten. Gleich fällt deine Nase ab, wenn du so weitermachst.
Christian, ich bin einfach durch.
Ich merke das schon. Dabei habe ich dir so leckeren Kuchen heute mitgebracht.
Hast du absolut, bin ich auch extrem dankbar.
Es ist auch wieder eine XXL-Folge heute, aber wir haben viel erzählt. Wir haben
starke Themen heute.
Dicke Paket wirklich für euch.
Starke Themen und ich glaube, hat auch viel interessiert. Wenn ihr ganz andere Themen mal hören wollt, wenn ihr sagt, hier läuft irgendwas schief, könnt ihr euch da nicht mal drauf stürzen. post@nordcast.de, das ist die Adresse, unter der ihr uns erreicht und dann würden wir uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Außer Christian sagt jetzt, er hat jetzt noch irgendwie, wollte über einen Fernsehgarten vom Sonntag sprechen.
Ich werde irgendwann jetzt bei Gelegenheit mal wieder über mein Hausprojekt sprechen, aber das bei der Themenflut im Moment sind solche trivialen Sachen erstmal nicht wichtig.
Stimmt. Dann freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid in diesem wunderbaren Podcast, der da heißt
Nordcast.
Und dann schaltet wieder ein. Bleibt uns treu.
Hauste.
Bis dann.
Tschüss.
Adios.
Dein Podcast für Südniedersachsen mit Christian Vogelbein und Konstantin Mennicke.
Dann gab es da noch diese Szene, wo es wieder ein Salz der Helden gebrannt hat und ich an die Feuerwehrabsperrung gefahren bin und sagte, Konstantin, hier Kreisfeuerwehr, hi, nee, hier geht's nicht durch. Ja, komm ich denn vorne zur Einsatz? Nee, kommst du nicht. Ja, und wo soll ich dann langfahren? Ja, da, wo du hinwohnst. Und ich sagte, Moment, ich fange nochmal vorne an. Ich bin Konstantin von der Kreisfeuerwehr. Ach scheiße, stimmt, ich hatte eben so viele Autofahrer, die haben mich so genervt.
Aber du bist doch mit dem Feuerwehrauto da.
Nee, da war ich privat.
Ach so.
Das erkennst du dann natürlich nicht. Ja, es ist auch dunkel und das zeigt, glaube ich, schon ganz deutlich, wir brauchen mal Pause.
Ja, oder Blaulicht.
Oder Blaulicht, ja. Lieber Kreisbrandmeister, wir reden
übrigens, Glückwunsch an den Kreisbrandmeister, er ist jetzt Kreisbrandmeister.
2 goldene Knöpfe.
Herzlichen Glückwunsch.
Schreibt der Landkreis.
Ja.
Glückwunsch.